Deutschlandfunk, der Tag.
Wie kann man das am besten beschreiben oder griffig auf einen Nenner bringen, was da gestern passiert ist?
Das ist ein schwerer Tag für unsere Demokratie.
Dieses Wahlergebnis muss uns allen ein echter Weckruf sein. Die Ampel hat nicht nur verloren. Die Ampel ist eine rauchende Ruine.
Das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wird in einem deutschen Landtag eine gesichert rechtsextremistische Partei auf den ersten Platz gewählt. Das ist ein Wahlergebnis, das uns beschwert, das uns beschäftigt, das uns natürlich auch zum Nachdenken bringt.
Und das bringt nicht nur Friedrich Merz zum Nachdenken. Dieser Mega-Erfolg des Rechtsextremisten Björn Höcke in Thüringen, aber auch das Ergebnis in Sachsen, das ist auch für uns hier im Podcast viel Stoff zum Nachdenken. Und das machen wir gleich ganz ausführlich mit Experten in Thüringen, in Sachsen und für die Bundespolitik. Es wird gehen um mögliche Koalitionen, die völlig absurd klingen, Sperrminoritäten, die Dilemmata der CDU und natürlich auch die Ampel und einiges mehr. Also heute unsere große Wahlnachlese in der Tag am 2. September 2024. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Wenn man in letzter Zeit mal in Thüringen unterwegs war, da hatte man den Eindruck, jede zweite Laterne ist tapeziert mit Björn Höcke und dann darunter ganz dick das Wort Ministerpräsident. Er hat es geschafft. Er hat sich und seine AfD auf Platz 1 gebracht bei den Landtagswahlen in Thüringen mit 32,8% und jetzt erhebt er Ansprüche.
Die Menschen wollen Veränderung, sie wollen kein Weiter-so. Und wenn man die AfD jetzt wieder nicht mitnimmt, wenn man wieder sich in dämlichem Brandmauergerede verliert und die dämliche Extremismuskeule weiterschwenkt, die mittlerweile stumpf ist und die Menschen nicht mehr ertragen können, dann bedeutet das Instabilität für Thüringen. Nochmal, wir müssen mitgenommen werden und wir wollen regieren.
Dass die AfD regieren wird, ist eher unwahrscheinlich, weil alle anderen nicht mit ihr zusammengehen wollen. Heißt aber auch, die Regierungsbildung wird extrem schwierig bis, ja, im Grunde fast unmöglich. Wir wollen jetzt in Thüringen starten mit unserer Wahlanalyse mit unserem Korrespondenten Henry Bernhard. Und weil man bei den vielen Zahlen bei zwei Landtagswahlen gleichzeitig schnell mal ein bisschen durcheinander kommen kann, sage ich es noch mal ganz kurz. Also auf Platz 2 hinter der AfD die CDU mit dem möglichen nächsten Ministerpräsidenten Mario Vogt. Dann auf Platz 3 das BSW und dahinter massiv eingebrochen die Linke. Und darf man auch nicht vergessen, mit 6% ist auch die SPD noch knapp im Landtag. So Henry, jetzt musst du versuchen, uns zu erklären, was macht man aus diesem Ergebnis mit Blick auf mögliche Koalitionen?
Na, ich hörte so ein bisschen mit Neid der sächsischen Kollegin zu gestern Abend, die sagte, es gäbe drei Optionen für Sachsen. Davon ist nicht die Rede in Thüringen. In Thüringen gibt es eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, null Optionen. Aber da ist vielleicht noch was in Arbeit, denn die einzige Koalition, die zusammengehen möchte oder muss und auch darf nach den Parteistatuten, das ist ja die Kombination aus CDU, Bündnis Sarah Wagenknecht und SPD, nur haben die halt nur genau die Hälfte der Sitze, 44 von 88. Das heißt, es reicht so nicht. Sie brauchen noch Unterstützung. Und wer ist dafür noch übrig? Das sind nur die Linken übrig. Mit den Linken wiederum darf ja die CDU nach Parteitagsbeschluss nicht zusammenarbeiten. Das ist ja dieser Unvereinbarkeitsbeschluss. Der wird jetzt sehr heftig diskutiert in der Bundes-CDU, weil ja vorher überhaupt nicht absehbar war, dass so etwas mal passieren konnte. Da wird man sehen, was bei der CDU sich bewegt, möglicherweise Richtung Tolerierung und so weiter, was man da durchaus sich dann vielleicht doch vorstellen könnte. Und auf der anderen Seite muss man sehen, was sich auf Seiten der Linken bewegt. Denn Bodo Ramelow hat gestern Abend sehr deutlich gesagt, ich werde dafür sorgen, also nicht die Linke, sondern ich werde dafür sorgen, dass es eine stabile Regierungsbildung in Thüringen geben wird unter der CDU, eine Regierungsbildung der Demokraten. Und ich werde dafür sorgen, dass diese Regierung nicht von der AfD vor sich hergetrieben wird. Das heißt, möglicherweise bereitet Bodo Ramelow dann noch einen Move vor, den wir jetzt noch nicht so genau erkennen können. Aber ich glaube, da ist was im Busch.
Okay, aber dieser Move könnte ja im Grunde nur darin bestehen, dass er aus der Linken rausgeht, um sozusagen der CDU dieses Dilemma zu ersparen, mit der Linken koalieren zu müssen und damit eben dieser SPD-BSW-CDU-Regierung die Mehrheit gibt, oder?
Irgendwas in diese Richtung, das muss man sehen. Also Bodo Ramelow war in solchen sehr verfahrenen Situationen ja auch schon vor knapp 5 Jahren durchaus für Vorschläge gut, die sich vorher keiner hatte vorstellen können. Möglicherweise tut sich da heute noch was nach der Vorstandssitzung der Linken am frühen Abend. Das muss man sehen, aber vielleicht tut sich auch was, wenn die CDU sich ein bisschen weiter bewegt hat und überhaupt BSW und CDU überhaupt erstmal ins Gespräch gekommen sind, auch mit der SPD.
Aber dass die AfD irgendwie doch an die Macht kommt, hältst du das für ausgeschlossen? Weil ich meine, in Thüringen sind wir auch für viele Überraschungen gut, ne? Wenn man sich an Kemmerich erinnert und solche Geschichten.
Da man in Thüringen gar nichts ausschließen sollte, male ich jetzt nur mal ein Szenario, was denkbar wäre. Der Landtag muss sich innerhalb von 30 Tagen konstituieren. Wenn er das dann gemacht hat, dann kann jede Partei eine Ministerpräsidentenwahl beantragen. Angenommen, BSW, CDU und SPD sind bis dahin noch so zerstritten oder haben sich richtig verkracht, möglicherweise auch über Ecke mit Sarah Wagenknecht selbst, weil man die nicht dabei haben will und so weiter. Und die AfD beantragt eine Ministerpräsidentenwahl und die andere Seite ist so verkracht, dass sie sich auf keinen gemeinsamen Kandidaten dagegen, gegen Björn Höcke möglicherweise, dann einigen könnten, dann könnte es sein, dass der Landtag Björn Höcke zum Ministerpräsidenten wählt. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Und da wir hier schon Thomas Kemmerich mit seinen 5% damals von der FDP als Ministerpräsidenten hatten, möchte man sich zumindest mental auf alles vorbereiten.
Okay, aber selbst wenn das nicht passiert und auch, ja, wenn niemand mit der AfD koalieren will, was ja alle sagen, die AfD hat ja eine Sperrminorität. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, was konkret bedeutet das oder an welchen Stellen wird sich das möglicherweise auswirken?
Ja, die AfD hat 32 von 88 Sitzen im Thüringer Landtag. Das heißt, sie haben mehr als ein Drittel der Sitze. Und für einige Entscheidungen im Landtag sieht die Landesverfassung eine Zweidrittelmehrheit vor. Das heißt, man braucht dafür auch die AfD oder zumindest Teile der AfD. Das sind Fragen wie Verfassungsänderung, die Wahl von den Verfassungsrichtungen des Landesverfassungsgerichtes, die Wahl des Richterwahlausschusses. Das klingt vielleicht nicht so wichtig, aber in den nächsten Jahren gehen sehr viele Richterinnen in Rente und es müssen neue Richter gewählt werden. Und das geht nur, wenn man einen Richterwahlausschuss hat, einen funktionierenden. Dann kann man den Landtag nicht auflösen, ohne zwei Drittel der Abgeordneten zusammenzubekommen. Und eine Auflösung des Landtages wäre ja angesichts der jetzigen, sehr wackeligen Konstellation vielleicht durchaus eine Möglichkeit mit Neuwahlen, so ein Befreiungsschlag, den man versuchen könnte. Ja, das wären so die Sachen, an denen für die eine Zweidrittelmehrheit nötig ist. Und im letzten Jahr hat sich ja das Thüringen-Projekt vom Verfassungsblock gerade um diese Fragen gekümmert und hat auch Vorschläge gemacht, wie man zumindest einige von diesen Sachen so ändern könnte in der Verfassung, dass zumindest das Verfassungsgericht immer weiterarbeiten kann, dass Richter gewählt werden. Aber die Parteien haben es nicht fertiggebracht, auch nur ernsthaft darüber zu diskutieren, wie man die Verfassung ändern könnte. Das ist in verschiedenen Fragen jeweils an verschiedenen Parteien gescheitert.
Das heißt, die AfD wird Einfluss haben als stärkste Kraft im Landtag. Was glaubst du, wie sehr oder wie sehr wird sie ihre politische Macht auch nutzen? Wird sie alles torpedieren, was die anderen machen wollen? Oder wird sie eher versuchen, dann doch irgendwie immer wieder die Zusammenarbeit hinzukriegen und lässt sich dann da diese Brandmauer einfach faktisch durch die Mehrheitsverhältnisse gar nicht aufrechterhalten?
Sie wird, und dazu stehen sie ja auch, alles versuchen, die Arbeit der anderen zu torpedieren. Und ich habe auch einen der Parteivorsitzenden, den Stefan Möller, vorher gefragt, ob sie denn wieder sowas vorhaben, wie zum Beispiel damals die Wahl von Kemmerich. Da hat man ja den eigenen Kandidaten nicht gewählt und dann für den FDP-Kandidaten gestimmt. Das war ein Trick, da haben sie quasi das Parlament vorgeführt und er sagte mir, wenn wir solche Möglichkeiten haben, werden wir das natürlich wieder tun in anderen Fragen, na klar. Und was die AfD in der letzten Legislaturperiode immer wieder versucht hat, war die CDU irgendwie zu sich rüberzuziehen. Das hat zumindest in diesen Fragen geklappt, dass zwei Gesetze verabschiedet wurden, die die CDU initialisiert hatte und denen dann die AfD und die FDP zugestimmt hat. Also zumindest von der Seite gab es dann schon eine, na, keine Kooperation, aber doch eine stillschweigende Zustimmung dann zwischen diesen beiden Parteien. Wenn die CDU in einer Koalition wäre mit BSW und SPD möglicherweise, dann hätte sie natürlich nicht die Möglichkeit, jetzt mit anderen zusammenzustimmen, weil sowas ja meist dann im Koalitionsvertrag ausgeschlossen wird.
Was glaubst du denn eigentlich, wie nehmen das die Menschen war, dass die AfD, die ja mit Abstand stärkste Kraft geworden ist, wahrscheinlich nicht Teil einer Regierung sein wird, nicht den Ministerpräsidenten stellen wird und alle anderen sagen, nee, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Also Bodo Ramelow sagt ja immer, er steht für die 70%, die die AfD nicht haben wollen. Aber ist das wirklich so, dass das eine Mehrheit im Land will, dass die AfD von allem ausgeschlossen wird?
Bin ich mir gar nicht so sicher, ob das eine Mehrheit möchte. Man hört schon von vielen Leuten, selbst von Nicht-AfD-Wählern, man kann sie doch nicht einfach ausgrenzen, man muss sich doch argumentativ auseinandersetzen, man muss mit ihnen debattieren. Ich meine, das findet ja auch statt, die Debatte im Landtag. Aber man kann nicht von vornherein sagen, dass man Vorschlägen der AfD nicht zustimmen kann. Und das ist ja auch jetzt erklärte Linie des Bündnis Sahra Wagenknecht. Die sagen, die Brandmauer ist gescheitert. Damit haben wir der AfD nur Wähler zugeführt. Wir müssen argumentativ mit ihnen streiten. Und wenn die AfD behauptet, dass der Himmel blau sei, dann werden wir nicht behaupten, er sei grün. Kritiker wiederum sagen, dass die AfD eher behauptet, dass der Himmel braun sei. Also da gehen die Stimmen so ein bisschen auseinander. Also es werden keine 70% sein, die sagen, dass man die AfD ausschließen muss. Und wir wissen auch noch nicht, wie sich das Bündnis Sahra Wagenknecht, das ist ja eine große Wundertüte, wie die sich im Landtag verhalten werden. Mhm. Ja, das ist eine sehr bunt gemischte Truppe, die aus sehr verschiedenen politischen Richtungen kommen, die teilweise gar keine politische Vorerfahrung haben, die zum größten Teil den parlamentarischen Betrieb nicht gewohnt sind. Und einige Abstimmungen finden ja auch im Geheimen statt. Und was man in dieser Wahlkabine macht, das sieht niemand. Und das wird schon losgehen bei der Konstituierung des Landtages. Dort wird ein Parlamentspräsident gewählt werden. Das Vorschlagsrecht steht der AfD zu als größter Partei. Bislang ist man davon ausgegangen, naja, die anderen Parteien werden nicht zustimmen, dann werden sie den nächsten Kandidaten vorschlagen von der AfD, dem werden die anderen wiederum nicht zustimmen und dann wird eine andere Partei einen vorschlagen, aber auch da müssten sich die anderen Parteien einigen, wen man da wählen möchte. Kann aber auch sein, dass die Bündnis Wagenknecht oder einige von den Abgeordneten sagen, also wenn denen das zusteht hier nach üblichen Usancen im Landtag, dann stimmen wir dem einfach zu und dann haben wir halt einen AfD-Landtagspräsidenten. Das kann alles passieren, das ist eine geheime Wahl. Da muss sich auch keiner vor den Wählern rechtfertigen am Ende. Also das ist eine große, große Wundertüte. Mhm.
Weil du jetzt gerade das BSW angesprochen hast und dass man noch nicht so richtig weiß, vielleicht wie die ticken in Thüringen. Und Stichwort diese Ukraine-Russland-Thematik, was ja im Wahlkampf wirklich ein Riesending war. Glaubst du, das Thema wird weiter relevant? Wird das im Koalitionsvertrag eine Rolle spielen und so weiter? Wird da eine große Debatte draus? Oder hat sich das jetzt auch wieder erledigt und jetzt geht es dann auch wieder um Thüringen?
Also BSW sagt weiterhin, das ist unser Markenkern, der Frieden, den sie ja behaupten, herbeiführen zu können. Die Spitzenkandidatin des Thüringer Bündnis Sahra Wagenknecht, die Katja Wolf, die hat Anfang des Jahres hat sie gesagt, sie macht diesen Wechsel von der Linken zum Bündnis Sahra Wagenknecht, um die AfD an der Macht zu verhindern. Das sei ihr wichtigstes Ziel. Inzwischen hat sie gesagt, noch wichtiger sei dieses Bekenntnis zum Frieden, was ja ein rein rhetorisches Bekenntnis im Koalitionsvertrag wäre, in der Präambel und so, oder Ähnliches. Das sei ihr wichtiger, als die AfD zu verhindern. Da haben sich die Prioritäten verschoben. Da ist man schon verblüfft, was da so passiert. Wiederum ihr Co-Vorsitzender hat mir gestern Abend gesagt, nein, die AfD zu verhindern sei das Wichtigste. Also da ist man sich intern auch noch nicht so richtig in der Sprachregelung einig. Und wichtig ist ja außerdem für diese Partei auch immer, was Sahra Wagenknecht gerade in einer Talkshow oder vor irgendeiner Kamera am Vorabend gesagt hat. Das wird ja dann meist am nächsten Tag dann Parteilinie.
Also vielleicht ist die erste Erfahrung aus dem Wahlsieg, aus diesem Wahlabend, dass man den Begriff Brandmauer nicht mehr verwenden sollte. Die AfD ist eine Meisterin darin, sich als Märtyrer darzustellen und hat es wirklich auch geschafft. Deswegen hat sie auch so ein großes Wahlergebnis, so zu tun, als würde sie keine demokratischen Rechte haben, als würde sie tatsächlich um ihre Rechte beraubt werden. Das ist nicht der Fall.
Das war Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, der bisherige und wahrscheinlich auch zukünftige. Und das ist sozusagen unsere nächste Ortsmarke hier im Podcast. Da sieht zumindest der Landtag um eine Partei reicher aus. Da haben es auch die Grünen knapp geschafft. Die AfD steht mit 30,6% knapp hinter der CDU und auch hier auf Platz 3 das Bündnis Sahra Wagenknecht. Also einige Gemeinsamkeiten gibt es, aber schon auch Unterschiede zu Thüringen. Ich habe vorhin mit dem Politikwissenschaftler Benjamin Höhne sprechen können. Er ist Professor an der TU Chemnitz. Herr Höhne, wie ist denn so Ihr Gefühl nach diesem Ergebnis in Sachsen? Eher Schockmoment oder, jetzt hätte ich was gesagt, nochmal mit dem blauen Auge davongekommen, was ein bisschen schlechter Wortwitz wäre. Aber wie fassen Sie dieses Ergebnis zusammen?
Ja, ich glaube, dass das schon in gewisser Weise vorverdaut wurde, was wir dann gestern bei den Prognosen und Hochrechnungen gesehen haben, sich vorher demoskopisch abgezeichnet hat. Die AfD hat ja, glaube ich, auch ein Ziel von 40% ausgerufen oder zwischenzeitlich ging es auch darum, was passiert denn, wenn sie die absolute Parlamentsmandatsmehrheit erreicht. Das ist nicht eingetreten und was ich auch als ein gutes Zeichen sehe, neben dem der höheren Wahlbeteiligung, dass es eine Regierungskonstellation jenseits der AfD geben kann, indem sozusagen eine völlig neue Regierungskonstellation eingegangen wird, nämlich CDU-SPD als große Koalition oder frühere große Koalition zusammen mit dem BSW der neuen Partei zusammengeht.
Also das halten Sie auch für die wahrscheinliche Variante in Sachsen? So hat sich ja jetzt Michael Kretschmer auch schon so ein bisschen vorsichtig in die Richtung geäußert. Das halten Sie für eine wahrscheinliche Variante und auch für eine gute Variante in Anbetracht, ja, der Mehrheitsverhältnisse, wie sie sind?
Ob es eine gute ist, das wird sich erst noch herausstellen. Da gibt es viele Unbekannte, über die wir vielleicht auch gleich noch sprechen können. Aber es ist im Grunde die einzig mögliche Variante, wenn wir mal von Konstellationen einer Minderheitsregierung absehen, die meines Erachtens nach nur der Türöffner für die AfD wären. Weil es gibt ja immer wieder auch die Diskussion in der CDU, gerade auf Landesebene, dass sich einige vorstellen können, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Auf der größeren Ebene gibt es die klare Beschlusslage, keine Kooperation, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Das ist gedeckt durch die Bundesebene, durch eine Beschlusslage, durch Merz. Und das wollen auch Kretschmer und Vogt, also die Spitzenvertreter der jeweiligen Parteien der CDU.
Sie haben gerade schon gesagt, die AfD hätte vielleicht auch noch viel mehr bekommen können oder es sah vorher mal so ein bisschen danach aus. Jetzt steht die CDU vor einer schwierigen Regierungsbildung, aber hat eben trotzdem vor der AfD gewonnen, anders als in Thüringen. Worauf lässt das schließen? Macht die CDU also in Sachsen doch noch vieles richtig oder haben sich jetzt von allen anderen Parteien die Leute dann hinter der CDU versammelt?
Ja, diesen Effekt haben wir bei den jüngsten Landtagswahlen davor beobachten können, dass unabhängig von der Partei des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin es da zu einer Konzentration an Wählerstimmen kam, damit die AfD nicht als erste ins Ziel geht. Wir haben eine unterschiedliche Ausgangslage verglichen mit Thüringen in Sachsen. Das heißt, der Herr Kretschmer, der sehr bemüht ist, nah an der Bevölkerung zu sein, der ist mit dem Ministerpräsidentenbonus in die Wahl gegangen. Also man weiß das immer nicht, was hat dann am Ende des Tages welchen Effekt auf das Wahlergebnis.
Nun hat die AfD auch anders als in Thüringen in Sachsen auch keine Sperrminorität. Da gab es noch so ein bisschen Gerödel, da ein paar Rechenfehler, aber jetzt hat sich rausgestellt, sie hat nicht diese mehr als ein Drittel der Sitze, keine Sperrminorität. Was glauben Sie, wie wird sich trotzdem ja die Stärke der AfD im Landtag, in der Politik bemerkbar machen? Wie viel wird man davon mitkriegen politisch?
Das wird man bemerken, das bemerkt man im Osten jetzt schon, dass es eine starke AfD dort gibt. Also die Diskurse haben sich nach rechts verschoben, meines Erachtens, insbesondere im Bereich der Migrationspolitik. Das betrifft aber auch Menschen, die sich für Demokratie einsetzen. Also wenn es dann eine Anfrage der AfD zu Demokratieprojekten gibt, die dadurch verunsichert werden. Also auch ohne eine direkte oder indirekte Regierungsbeteiligung der AfD hat das schon jetzt spürbar die Politik und die Diskurse verschoben.
Und wenn jetzt CDU, BSW, dann auch noch mit der SPD, wenn die zusammenkommen, welchen inhaltlichen politischen Wandel kann man sich dann davon erwarten? Sie haben jetzt gesagt, man sieht im Grunde jetzt schon, dass die AfD inhaltlich quasi die anderen Parteien vor sich her treibt, auch in der Migrationsdebatte. Kann man das dann auch von so einer Koalition erwarten? Oder was wird sich da überhaupt inhaltlich ändern, dadurch, dass die Grünen gegen das BSW ausgetauscht würden? Weil es heißt ja immer, die Leute wollen den großen Wandel, das haben die Wahlen gezeigt.
Naja, ich vermute mal, da wird es zu einigen Enttäuschungen kommen, gerade auch im BSW-Spektrum, weil man ja auch sehr stark mit außen- und sicherheitspolitischen Themen im Wahlkampf operiert hat, also was eine Russlandfreundlichkeit, eine zur Schaustellung von Russlandfreundlichkeit gegen Waffenlieferungen für die Ukraine und so weiter und so fort. Und das sind alles Fragen, die man auf der Landesebene ja gar nicht lösen kann. Man hat aber sozusagen jetzt diese Erwartungshaltung einmal geschürt. Das ist problematisch. Dann sehen wir auch beim BSW, dass man da in gewisser Weise auch empfänglich ist für Botschaften, rechte Narrative, was Überfremdungsängste anbelangt, eine Versicherheitlichung der Migrationsfrage. Da gibt es ja sozusagen auch Akzentsetzungen im BSW neben ihrem Themenfeld der sozialen Gerechtigkeit. Aber die große Unbekannte ist dann schon am Ende die, wie es gelingen soll, dass eine neue Partei, die keinerlei professionelle Regierungserfahrung bisher hat, gesteuert wird von Berlin, also von Frau Wagenknecht, sich in eine stabile Koalition über 5 Jahre einfügen soll. Also das ist mir auch ein Rätsel, wie das klappen kann.
Glauben Sie, dass BSW oder Sarah Wagenknecht hat da überhaupt Interesse dran? Da sind sich ja auch einige unsicher, ob nicht Sarah Wagenknecht lieber bis zur nächsten Bundestagswahl vielleicht in der Opposition warten will, um eben diese Projektionsfläche BSW aufrechtzuerhalten.
Es ist die Landesebene und auf der Landesebene wird man wahrscheinlich auch Gemeinsamkeiten finden können, zum Beispiel in der Bildungspolitik, in der Sicherheitspolitik, also bei einer Koalition CDU, SPD, BSW. BSW hat sich ja auch für eine verbesserte Bildungspolitik ausgesprochen, hat thematisiert, dass es Ausfälle von Schulstunden gibt. Also ich glaube, da kann man schon auch zusammenarbeiten bei diesem ungewöhnlichen Bündnis. Ich gehe aber davon aus, und so habe ich Sie auch gestern verstanden, dass Sie auch gern Regierungsämter übernehmen möchte, also Ihre Vertreterin in Sachsen und Thüringen des BSW, also für eine völlig andere Situation, als man das noch von der Linkspartei kennt, bei Frau Wagenknecht, wo man doch oftmals eher für das Opponieren war, als für das Regieren.
Und glauben Sie, das wäre eine Koalition, die den Menschen oder der Mehrheit der Menschen in Sachsen von ihrem Weltbild her, von dem, was sie politisch wollen, entgegenkommt? Weil man hat ja auch in Umfragen gesehen, da haben die Leute überraschenderweise gesagt, dass soziale Fragen sind mit die wichtigsten bei der Wahlentscheidung. Das haben Sie jetzt zum Beispiel als Thema gar nicht angesprochen, was ja interessant ist.
Ja, es sind soziale Fragen, die sehr stark vom BSW akzentuiert werden. Da wird sicherlich die CDU auch stärkere Wege zurücklegen müssen, um zum BSW zu finden. Das sind aber auch wiederum viele Themen, die eher auf der Bundesebene entschieden werden, also im Bereich Sozialsystem, Ausbau des Sozialsystems. Das wird also nicht auf Landesebene entschieden. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das gelingen kann, wenn man die richtigen Hebel dafür in Bewegung setzt.
Das wird jetzt viel immer so, also diese Wahl wird jetzt viel auch als absolute Klatsche für die Ampel im Bund gesehen. Da ist sicher auch viel dran, können Sie gleich noch was zu sagen. Trotzdem fragt man sich ja so ein bisschen, ist es wirklich nur das oder wo sind denn die Menschen auch in Sachsen, auch in Thüringen hin, die ja progressiv liberal denken, denen Minderheitenrechte wichtig sind, denen Menschenrechte wichtig sind, Klimaschutz. Gibt es diese Menschen in Sachsen einfach nicht mehr in großer Zahl?
Genau, die gibt es. Also die Grünen sind ja wieder in das Parlament gekommen, die SPD sogar gar nicht mal so schlecht, wie sich das im Vorfeld abgezeichnet hat. Auch die Linkspartei, Stichwort Direktmandate, Grundmandatsklausel in Sachsen. Also diese Menschen gibt es gerade in den universitären Milieus, in den größeren Städten im Osten. Das ist auch weiterhin so der Fall. Aber sie sind natürlich in eine defensivere Position gekommen, wenn sie das nicht schon von vornherein immer waren. Gerade die Grünen als auch die FDP werden ja eher als im Osten eher als Westparteien wahrgenommen. Also konnten nie sozusagen so eine soziale Basis aufbauen, wie ihnen das im Westen gelungen ist. Und das wirkt eben bis heute, wirkt sich für sie negativ aus oder wirkt nach.
Aber sehen Sie denn irgendeine Wahrscheinlichkeit, diese Trends, ich sag mal, auch wieder umzukehren oder dass progressiv-liberale Parteien nochmal irgendwie wieder Zugang zu den Menschen finden in Sachsen, weil ja jetzt immer auch an die Ampel appelliert wird. Ne? Kann die da überhaupt irgendwas machen oder ist der Zug jetzt erstmal für eine lange Zeit abgefahren?
Nee, der ist nicht abgefahren und das war ja auch Teil Ihrer Frage. Davor, inwieweit trägt die Ampel dafür Verantwortung? Und dann sage ich, ja, sicherlich hat sie, war das kein Rückenwind, den Wahlkämpfer aus der SPD oder von den Bündnis 90 Grünen erfahren haben, den sie vom Bund eben bekamen oder nicht bekamen. Das ist sicherlich so. Aber die Ampel ist nicht der alleinige Erklärungsansatz. Denn wenn wir auf die Europawahl schauen, im Juni dieses Jahres, dann sehen wir, dass auch in vielen anderen westeuropäischen Staaten rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien sehr stark waren, zum Beispiel in unserem Nachbarland Frankreich, in Niederlanden, auch ohne Ampel auf der nationalen Ebene. Das heißt, es muss andere Ursachen geben und die liegen meines Erachtens nach auch, nicht allein, auch in der Demokratie selbst, in der repräsentativen Demokratie. Also da muss man noch viel tun, um sie zu reformieren, dass gerade im Osten die Menschen wieder stärker das Gefühl haben, dass es um ihre Demokratie geht, die sie beeinflussen können. Weil dieses Gefühl sich bei vielen oft nicht eingestellt hat, bis heute nicht. Und von daher sozusagen müssen wir auch über eine Reform der Demokratie an sich reden.
Eine Frage wollte ich Ihnen noch stellen zum Schluss, weil Sie es ganz am Anfang angesprochen haben. Die deutlich gestiegene Wahlbeteiligung, da freuen sich ja eigentlich immer alle. Was bedeutet das in dem Fall? Wie interpretieren Sie das?
Ich würde schon sagen, dass es eine Art Mobilisierung weiterhin aus dem nichtwählerischen Spektrum für die AfD gab und zugleich sozusagen eine Gegenmobilisierung gab, von der das BSW, auch die CDU und vielleicht auch ein Stück weit Grüne und SPD profitiert haben. Und das ist natürlich immer gut zu heißen, wenn die Wahlbeteiligung steigt, sogar auf einen Rekord hoch, wenn ich das richtig sehe, jetzt bei den beiden jüngsten Wahlen.
Aber sind die Stimmen für das BSW oder dieses ja starke Abschneiden aus dem Stand, ist das als Gegenbewegung zur AfD zu werten? Weil wenn man sich so die Wählerwanderungen anguckt, dann sieht man ja, dass eigentlich das BSW wirklich die Linke pulverisiert hat und jetzt gar nicht so viel von der AfD gezogen hat zum Beispiel.
Richtig. Ich habe mir die Wählerinnen-Wanderungsbilanzen der beiden Landtagswahlen gestern in Sachsen und Thüringen noch nicht ansehen können. Aber wenn wir auf die zur Europawahl schauen, dann sehen wir, dass das genau eingetreten ist. Also dass das große Versprechen von Wagenknecht nicht aufgegangen ist, Wählerinnen von der AfD zum BSW zu ziehen, sondern dass die im Wesentlichen aus der Linkspartei und aus der SPD kamen. Und insofern steht zu befürchten, dass das diesmal bei den Landtagswahlen auch so der Fall war.
Herr Höhne, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Einordnung.
Sehr gern.
Wir haben ja am Anfang schon Friedrich Merz gehört, der gesagt hat, die CDU muss jetzt nachdenken. In welche Richtung da gedacht wird, das kann uns gleich Stefan Detjen, der Leiter unseres Hauptstadtstudios, erklären. Und nicht nur, worüber die CDU auf Bundesebene nachdenken muss, sondern auch die Ampelparteien. Die haben natürlich auch ganz schön was nachzudenken und aufzuarbeiten. Beziehungsweise für Alice Weidel von der AfD ist eigentlich sogar klar.
Das war das Votum für die Abwahl der Ampel. Der Wähler will Neuwahlen, auch einen Bund haben.
Gut, was der Wähler angeblich will, das ist immer eine steile These, aber auch eine, die wir jetzt besprechen können. Hallo Stefan erstmal.
Hallo Josephine.
Es sagen ja im Grunde alle, das war eine miese Klatsche für die Ampel, dieses Ergebnis. Ich würde trotzdem gerne mit dir als erstes auf die CDU gucken, weil die ja mutmaßlich wahrscheinlich beide Ministerpräsidenten stellen wird. Also erstmal was, worüber sie sich freuen kann, aber gleichzeitig eben auch vor sehr schwierigen Entscheidungen steht, was die Koalitionsbildung da in den Ländern angeht. Weil ja eben in beiden ist eigentlich klar, man braucht das BSW, im Fall von Thüringen vielleicht sogar die Linke. Hm. Dann ist weiterhin die Frage, wie hält man es mit der Brandmauer zur AfD? Wie siehst du da die Stimmung bei der Bundes-CDU? In welche Richtung bewegt sich da vielleicht gerade was?
Ja, ich glaube, man muss zunächst mal festhalten, dass man kaum unterschätzen kann, wie schwierig diese Aufgabe für die CDU ist und welche Verantwortung sie da jetzt trägt. Da geht es ja jetzt nicht rein um parteipolitisches Manöver, da geht es um eine sehr wichtige, heikle Regierungsbildung, die was mit der Stabilität und dem Funktionieren von Demokratie in unserem Land zu tun hat. Und da spielt jetzt die CDU im Augenblick die entscheidende Rolle. Und sowohl in Sachsen als auch in Thüringen ist das zunächst mal eine enorme Herausforderung, stellt diese Partei vor eine innere Spannung, dass sie in beiden Ländern zunächst mal auf dieses Bündnis Sarah Wagenknecht angewiesen ist, auf die Partei, die den Namen der Frau trägt, die die Vorsitzende der kommunistischen Plattform in der Linkspartei war. Also da zeigt sich sozusagen dieser Spannungsbogen, der da aufgemacht ist. Und dann, du hast es gesagt, in Thüringen, wo man rechnerisch, wenn man auf die Fraktionen zunächst mal schaut, eben auch noch die Linke bräuchte. Und das ist eine Riesenherausforderung für die CDU.
Und sie lässt sich schon so ein bisschen absehen, wie man mit dieser Verantwortung umgehen soll. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, auf das BSW hat man sich mental schon eingestellt, auch wenn es vielleicht schwer ist.
Ja, das ist so. Das haben wir seit langem gesehen, seit Wochen, einigen Monaten im Grunde, insbesondere von Thüringen ausgehend. Und da haben wir wahrgenommen, wie mehr und mehr sozusagen das Wording durchsickert, mit dem das erklärt wird. Und dieses Wording ist im Grunde, also das ist das Bündnis Sarah Wagenknecht, aber das hat mit Sarah Wagenknecht nicht so viel zu tun. Mhm. Steht zwar drauf, aber ist was anderes drin. Denn hier haben wir es mit Landespolitik zu tun. Das sind Kommunalpolitikerinnen insbesondere und die kennt man. Und das sind eigentlich ganz vernünftige Leute. Das sind pragmatische Leute. Und das ist was anderes als das, was man da in Berlin mit Sarah Wagenknecht kann. Da ist man im Grunde jetzt so halbwegs drauf vorbereitet. Also die Landespartei soll das entscheiden, hat auch vorhin nochmal in der Pressekonferenz gesagt, das muss vor Ort entschieden werden. Was anderes ist es eben mit der Linkspartei, denn da gibt es diesen berühmten Unvereinbarkeitsbeschluss, der dann auch was mit der AfD zu tun hat.
Aber ist ja interessant, weil wenn du sagst, das Wording, warum das mit dem BSW vielleicht doch irgendwie gehen könnte, ist, weil man sagt, vor Ort sind das ja ganz vernünftige Leute, dann sind das ja maßgeblich Leute, die noch bis vor kurzem in der Linken waren. Also warum ist dann das BSW offenbar weniger problematisch aus Sicht der CDU als die Linke?
Das hat, glaube ich, zwei Gründe. Zum einen ist das so, eben dieses Bündnis Sarah Wagenknecht. Man kennt das zunächst nicht, aber man kennt eben einige der Akteurinnen. Viele kennt man gar nicht. Also da hat man so eine Art, naja, Blackbox. Friedrich Merz hat vorhin gesagt, eine Redbox. Also da muss man jetzt erstmal reinschauen. Das ist so. Aber dann ist, und das darf man auch überhaupt nicht unterschätzen, gibt es da eben diesen formalen Unvereinbarkeitsbeschluss. der sich auf die Linkspartei traditionell bezieht, die da als, in diese Richtung hat sich die CDU als erstes abgegrenzt. Die wurde auch 2018 in einem Parteitagsbeschluss als erstes genannt und dann kam auch die AfD, auch unvereinbar mit der AfD. Und da muss man nochmal in die Geschichte zurückgehen, die dann auch wieder was mit Thüringen zu tun hat. Da muss man zurückdenken an die letzte Landtagswahl oder jetzt seit gestern vorletzte Landtagswahl 2019. Damals der Vorsitzende Mike Moring, der nach der Wahl nach Berlin gekommen ist und gesagt hat, also wenn wir da jetzt demokratische Verantwortung wahrnehmen wollen, dann kann das sein, dass wir da irgendwie eine Regierung Ramelow mit ermöglichen müssen, denn sonst geht das da nicht. Und da ist er sofort von den westdeutschen Leuten, Jens Spahn, Julia Klöckner, ist er zurückgepfiffen worden. Auf gar keinen Fall mit den Kommunisten, so ungefähr. Und das Zweite war eben, dass es gleichzeitig in diesem Landesverband Thüringen und den anderen ostdeutschen Landesverbänden von der Basis her, Kreisvorsitzende, Kommunalpolitiker, eben gerade damals, 2018, 2019, viele gab, die gesagt haben, eigentlich müssten wir mit der AfD zusammenarbeiten. Und die den Berlinern, der Parteiführung gesagt haben, ihr habt ja gar keine Ahnung, wie das hier an der Basis ist, wir kennen die, da ist die AfD längst eine Volkspartei, das sind Leute, die kennen wir seit langem, mit denen sitzen wir in den Stadträten zusammen, da geht es um Kommunalpolitik und da kann man keine Brandmauer machen. Und die CDU hat dann damals auch sehr massiv unter der Führung von Annegret Kramp-Karrenbauer von der Bundesspitze her durchgedrückt, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Und diese Durchsage hat aber nur funktioniert in dieser doppelten Abgrenzung nach rechts und nach links mit der Linkspartei. Ja, und heute sitzt man da und sieht, eigentlich müssten wir mit den Linken.
Und wenn du jetzt prognostizieren müsstest, also diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse in beide Richtungen, wird der mit der Linken fallen müssen, der mit der AfD aber aufrechterhalten werden? Oder ist das so noch gar nicht gesagt?
Also der mit der AfD steht auch jedenfalls in den Landesspitzen sehr, sehr stark. Also sowohl Kretschmer als auch Mario Vogt in Thüringen, die sind da ja sehr beinahe gewesen, auf gar keinen Fall mit der AfD. Ich glaube, das gilt. Wie das dann im Laufe der Zeit ist, wenn sich die AfD da weiter so etabliert, wie das da von der Basis nochmal hochkommt, das wird ein Prozess möglicherweise von Jahren sein, auch wie sich das dann im Landtag, wenn man in Thüringen die AfD braucht für bestimmte Entscheidungen, Richterwahl etwa, wo 2/3 Mehrheiten Erfordernisse sind. Zur Linkspartei, Friedrich Merz hat eben gesagt, wir haben eine Beschlusslage, die gilt, hat sich da sehr kurz gefasst. Da bin ich mir dann nicht so sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, den Tag, an dem ein CDU-Landesvorsitzender, Mario Vogt, einen Koalitionsvertrag mit der Linkspartei unterschreibt. In den Zeiten ist vieles möglich, aber das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen.
Und Stichwort Koalitionsvertrag, es klang vorhin bei dir so, dass ja man den der Landesebene vielleicht relativ freie Hand lässt, was die Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht angeht. Gilt das denn auch inhaltlich? Also wenn man dann in so einen Koalitionsvertrag zum Beispiel reinschreibt, die Militärhilfe für die Ukraine soll zurückgefahren werden. Das steht ja durchaus zur Debatte. Wäre das für Friedrich Merz okay, wenn das in Sachsen da so im Koalitionsvertrag steht?
Naja, der wird das nicht schön finden, aber in der Tat, also was Bündnis Sarah Wagenknecht angeht, da hören wir das ja, da haben die Landesverbände weitgehend frei oder haben die freie Hand, das sollen die entscheiden. Und ob dann da irgendwas drinsteht, was solche Fragen angeht, Fragen der internationalen Politik, Ukraine, Waffen, Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen in Deutschland, da wird man im Zweifelsfall sagen, naja, das hat man da reingeschrieben, aber da haben die Länder in der deutschen Verfassungsordnung nichts zu sagen.
Dann lass uns mal zur Ampel oder zu den Ampelparteien gucken. Wie nimmst du die Stimmung bei denen wahr? Ich hatte so das Gefühl, also wir hatten ja heute in der Frühsendung auch ein paar Vertreterinnen, Saskia Esken zum Beispiel von der SPD oder Steffi Lemke. Das klang alles so ein bisschen hilflos, als hätten die nicht wirklich eine Idee, wie sie jetzt damit umgehen sollen, wollen. Was ist so dein Eindruck?
Also klammern wir vielleicht zumindest zunächst mal die FDP und die Grünen aus. Die sind da dermaßen marginalisiert worden, konnten aber auch nicht so wahnsinnig überrascht sein davon. Die interessante Frage, die uns auch beschäftigt hat in den letzten Wochen, ist, was passiert mit der SPD? Und da gab es ja die Umfragen noch vor wenigen Wochen, die es möglich erschienen ließen, dass die SPD mindestens in einem, möglicherweise sogar in beiden Landtagen rausfliegt. Und das hat hier natürlich in Berlin erhebliche Wellen geschlagen hinter den Kulissen, denn da ging es dann um den Kanzler. Und da ist er nun erstmal über die Klippe rüber, die SPD ist in beiden Landtagen drin, in Sachsen wird sie zur Regierungsbildung gebraucht, also das hat erstmal Scholz gerettet.
Die Interpretation habe ich natürlich auch gehört, auch verschiedene Interpretationen aus dem Hauptstadtstudio von euch schon. Ich muss trotzdem sagen, das überrascht mich ein bisschen. Also bei klar knapp die 5%-Hürde geschafft, bisschen drüber, dass man da sagt, das stärkt jetzt Olaf Scholz oder ja, kein Problem, weiter so. Also das klingt ja schon ein bisschen nach Realitätsverweigerung auch aus der SPD.
Na, ich würde nicht sagen, das stärkt ihn jetzt, aber es rettet ihn eben über diese Klippe rüber. Es führt zu einer Situation, wo es in der SPD keine Revoltestimmung gegen den Bundeskanzler geben wird, wo es jedenfalls zunächst mal so sein wird, dass man die und dass er die unterdrücken kann.
Aber irgendwelche Lehren muss man ja trotzdem, also sowohl die SPD als auch die beiden anderen Ampelparteien, irgendwelche Lehren müssen die ja aus diesen Landtagswahlen ziehen. Die können ja nicht sagen, super gelaufen, machen wir genauso weiter. Gibt es da eine politische Strategie, wie man jetzt weitermachen will, wie man anders weitermachen will?
Naja, was die SPD angeht, und ich glaube, das gilt dann auch für die anderen beiden Koalitionspartner, ist mir am stärksten in Erinnerung geblieben, das, was der Generalsekretär Kevin Kühnert gestern gesagt hat. Nämlich, dass er gesagt hat, wir dürfen uns jetzt nicht mehr von denen auf der Nase herumtanzen lassen, die gerade krachend aus Landtagen rausgeflogen sind. Und
also von der FDP.
Von der FDP und den Grünen. Also das war die Ansage. Die SPD, und damit hat er den Bundeskanzler ausdrücklich mit eingeschlossen, muss jetzt ihre Körperhaltung ändern. Also selbstbewusster sein, Profil setzen. Und das heißt natürlich, das ist was wir ja auch seit langem hören, es wird überhaupt nicht mehr die Erwartung geweckt, dass es da in der Koalition jetzt irgendwie friedlicher zugeht, sondern da ist einerseits die Ansage, da ist also jetzt jeder gegen jeden, alle sind da irgendwie in Existenzkämpfen und gleichzeitig kommen die jetzt aus der Sommerpause zurück und müssen große Dinge gemeinsam vollbringen. Nämlich zunächst mal den Haushalt. Der ist auf der Spitze der Koalition zwischen Scholz, Lindner und Habeck geeinigt. Aber jetzt muss der in die Fraktionen, jetzt muss der vom Bundestag beschlossen werden. Und dann kommt jetzt noch dazu das Zweite, nämlich dieses Asyl- und Migrationspaket, auf das man sich geeinigt hat, ja schon antizipierend, das, was da in Thüringen und in Sachsen als Wahlergebnis rauskommt. Das Zeichen nach Solingen auch, verbunden mit der Botschaft, wir haben gehört, wir haben verstanden, wir tun jetzt das, was da eine so große Zahl der Wählerinnen und Wähler will. Das geht natürlich insbesondere so vielen bei den Grünen gegen ihre Grundüberzeugungen, dass auch das enorm schwierig wird. Das heißt, es wird ein Herbst, in dem diese Koalition jetzt in mindestens zwei Feldern sehr, sehr komplizierte, schwierige Gesetzesvorhaben durchbringen muss. In einer Situation, wo in der Breite der Fraktionen eigentlich die Erschöpfung, die Ermattung, die gegenseitigen Verwundungen so stark sind, dass man es mit Leuten zu tun hat, von denen sehr, sehr viele ausstrahlen, wir wollen eigentlich nicht mehr zusammen.
Aber gerade weil du diese Flüchtlings-Migrationsdebatte jetzt nochmal angesprochen hast, für mich wirkt das ehrlich gesagt ein bisschen widersprüchlich als politische Strategie, wenn du einerseits sagst, okay, die Parteien wollen sich mehr profilieren, auch die SPD und die Grünen, die ja eigentlich eher linke Parteien sind, und gleichzeitig ist jetzt die politische Strategie, man läuft sozusagen diskursiv der AfD hinterher, sagt, okay, Flüchtlinge kriminalisieren, am besten so wenig rein oder so viele weg wie möglich. Also verstehe ich nicht so ganz, in welche politische Richtung man sich da orientiert.
Aber Josephine, das ist der grundsätzliche Streit, der ja auch in der Gesellschaft ausgetragen wird. Laufen die Parteien, damit die Regierungsparteien, auch die Union, damit der AfD nach, machen sie eigentlich stark? Es ist objektiv so. Das, was jetzt gefordert wird, insbesondere von Friedrich Merz, Zurückweisungen an den Grenzen, das ist das Thema, das die Regierung Merkels, die letzte Regierung Merkels, fast gesprengt hätte. Das sind die konstanten Forderungen der AfD gewesen. Ist das die richtige Strategie? Die Antwort, die wir jetzt von jedenfalls in der Spitze von allen Regierungsparteien und der Union sehen, ist, das ist das, was die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürgern will. Das hat sich in den Wahlumfragen gezeigt und darauf reagieren wir jetzt. Das ist die politische Antwort, die darauf gegeben wird. Und ansonsten ist das der Streit, den man in Deutschland führt, den man in allen Ländern führt, im Umgang mit dem Populismus. Was ist der richtige Umgang mit Populismus? Wie weit hilft zur Bekämpfung populistischer Parteien die Imitation ihrer Programme, die Übernahme von Forderungen? Andere würden sagen, das Anerkenntnis, dass populistische Parteien einen Punkt in der Bevölkerung getroffen haben. Das ist der Streit, den können und müssen wir auch in den Medien führen. Und da muss sich jeder seine Meinung bilden.
Und wenn es jetzt so ist, dass man sich jetzt irgendwie bis zur nächsten Bundestagswahl aneinander festgehangen durchwurschtelt, wenn man doch sieht, wer auch immer da jetzt die Schuld trägt von den dreien, dass es offensichtlich so ist, die ziehen sich gegenseitig runter. Warum sagt man da nicht einfach, wir lassen es bleiben, Neuwahlen, ist doch gut, da kommt jetzt nichts mehr?
Ja, ich glaube, da verspricht sich im Augenblick zunächst mal niemand einen Gewinn davon. Alle schauen auf die Umfragen, niemand schaut da drauf. Zweitens darf man eines, glaube ich, nicht unterschätzen. Das muss man auch mal sagen. Das sind in den Parteien, die gerade in der Regierung sind, in den großen demokratischen Parteien, haben wir es mit Leuten zu tun, die doch irgendwie auch eine staatspolitische Verantwortung spüren. Das darf man auch nicht unterschätzen. Die schon sehen, so eine Regierung, die haut man nicht mal einfach so schnell auseinander. Das ist schon ein Wert, wenn man für 4 Jahre gewählt wird, dann hält man da durch und erfüllt den Auftrag, den man mal bekommen hat. Das sollte man auch nicht unterschätzen.
Es gäbe noch vieles mehr zu sagen zu dieser Landtagswahl und deshalb zum Schluss noch 2 Tipps. Einmal der Hinweis auf unsere Deutschlandfunk-App, wo ihr wirklich ganz viele Interviews seit gestern Abend mit Politikern und Politikerinnen aller Parteien findet und noch viele weitere Einschätzungen und spannende Aspekte. Und eine ganz besondere Empfehlung heute. Die Landtagswahlen sind natürlich auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen von 11KM Thema. Der Tagesschau-Podcast mit einem Thema in aller Tiefe ist ab heute zurück aus der Sommerpause. Mit einer News-Story jeden Morgen von Montag bis Freitag. Ihr hört bei 11KM immer investigative Recherchen und spannende Geschichten von Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD. Und in der neuen Folge von heute, da schaut 11KM eben auf den Mann, der die AfD in Thüringen anführt. WDR-Journalistin Katja Riedel, die beobachtet die Partei seit Jahren intensiv und sie erzählt im Gespräch mit Viktoria Koopmann, wie mächtig Björn Höcke ist und was hinter seinem Weltbild steckt. Die neue Folge von 11KM, wie gesagt, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Tobias Armbrüster und ich, Josephine Schulz, wir haben diese Folge hier zusammen geschultert und sind natürlich wie immer ansprechbar für Feedback unter der tag@deutschlandfunk.de. Für heute erstmal tschüss und allen einen guten Start in die Woche. Macht's gut.